Hallo, Herr Fabik.
Ich grüße Sie, guten Tag.
Erst vor kurzem haben russische Kampfjets ein amerikanisches Kriegsschiff provoziert, sind ganz nah rangeflogen. Man kann sich ausmalen, was da passiert wäre, wenn eine der beiden Parteien angefangen hätte zu schießen. Wie groß ist denn die Gefahr einer Eskalation zwischen Russland und der NATO im Moment?
Ich denke, und ich bin da sehr im Einklang mit der Mehrzahl der europäischen und internationalen Sicherheitsexperten, dass die Gefahr sehr, sehr real ist, jedenfalls so groß wie seit 20, 25 Jahren nicht mehr. Wir haben eine brenzlige Situation. Das hat unter anderem mit den Übungen zu tun, die Sie gerade zitiert haben. Das hat aber auch damit zu tun, dass Russland seine Politik seit 2 Jahren mit der Krim-Annexion im Jahr 2004 verändert hat und eben wirklich ein Faktor der Unberechenbarkeit geworden ist. Und ich glaube schon, dass die NATO gut daran tut, sich gegen diese aggressive russische Politik neu aufzustellen. Und das tut sie jetzt in Warschau.
Aber können Sie umgekehrt nicht auch die Angst von russischer Seite verstehen? Ich meine, die NATO beteuert, dass ihre Stützpunkte in Rumänien und Polen nicht gegen Russland gerichtet sind, aber sie sind nun mal ganz nah an der NATO-Grenze zu Russland. Können Sie nicht verstehen, dass Russland sich da bedroht fühlt?
Ja, aber ich denke, wir sollten jetzt nicht so ein Schwarze-Peter-Spiel spielen und so tun, als ob irgendwie alle Seiten gleich böse sind. Darum geht es, glaube ich, nicht, sondern Russland hat demonstriert, dass es nicht mehr bereit ist, sich an Spielregeln der internationalen Sicherheit zu halten. Das ist ganz klar demonstriert. Und die NATO reagiert darauf und die Staaten, die Mitglied der NATO sind, fühlen sich von Russland bedroht. Und da ist es die Aufgabe eines Bündnisses zunächst einmal, sich darüber Gedanken zu machen, wie man die eigenen Mitglieder schützen kann. Und gleichzeitig, und das ist jetzt die Aufgabe, vor der wir stehen, denke ich, muss man das in einer Weise tun, wo man eben nicht in Russland dafür sorgt, dass es da Probleme gibt und die sich bedroht fühlen. Aber ich glaube, niemand in Russland kann ernsthaft der Meinung sein, dass die NATO Russland angreifen will oder irgendjemand daran ein Interesse hat. Darum geht es nicht, sondern es geht um Sicherung des NATO-Territoriums und es geht darum, dass sich Staaten an vereinbarte Spielregeln halten. Und Russland bricht die gemeinsam vereinbarten Spielregeln in den letzten Jahren in eklatanter Weise. Und nochmal, darauf muss die NATO reagieren, sonst wäre sie ein Papiertiger und man könnte sie gleich abschaffen.
Aber wie macht man das, die eigenen Grenzen sichern, ohne auf der Gegenseite diesen Bedrohungseffekt zu erzeugen?
Genau, das ist jetzt der schmale Grat, auf dem man sich bewegen muss. Wir müssen versuchen, denke ich, auf die Risikokalkulation in Russland Einfluss zu nehmen, dadurch, dass man militärisch handlungsfähig ist. Das heißt, Sie haben schon recht, das ist eine etwas krude, komische Abschreckungslogik, dass man Militär bereithält und demonstriert, wir können es einsetzen. Und damit es nicht einsetzen zu müssen. Das ist eine etwas komische Logik, die sozusagen jedem, der an das Schöne und das Gute in dieser Welt glaubt, erstmal nicht schmeckt. Aber das ist die Realität der internationalen Sicherheitspolitik. Und wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass man miteinander im Gespräch bleibt, dass es politische Formate gibt, wo man die unterschiedlichen Interessen abgleichen kann. Das heißt, dass es da keine Eskalationsdynamik gibt, sondern die Interessen klar ansprechen und dann auf dieser Basis eben versuchen, miteinander einen neuen Konsens in der europäischen Sicherheitspolitik hinzubekommen. Und das wird sehr schwierig, weil Russland eben ein sehr, sehr schwieriger Akteur ist, der auch im Übrigen im Inneren sich sehr, sehr problematisch entwickelt. Denken Sie an den Abbau von Meinungsfreiheit, von Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Das heißt, Russland ist auf dem Weg zu einem sehr problematischen Akteur und auch das kann man nicht völlig außen vor lassen. Wir müssen das russische Verhalten einfach nüchtern beurteilen und dann daraus Schlüsse ziehen.
Sie haben ja zugestimmt, dass diese Abschreckungslogik so ein bisschen ist wie zu Zeiten des Kalten Kriegs, als beide Kräfte einander gezeigt haben, dass sie stark sind, dass sie im Notfall gegen den anderen auch militärisch nicht unterlegen wären. Aber das hat insofern funktioniert, dass es beim Kalten Krieg nicht zur völligen Eskalation kam, aber ja auch, weil man nach ein paar Jahren zumindest gesagt hat, wir fahren das jetzt zurück, wir rüsten jetzt ab. Das könnte man doch jetzt auch im Gespräch bleiben, quasi einen ersten Schritt machen, sagen, okay, wir sehen dieses Problem, wir ziehen jetzt erstmal Truppen zurück, damit wir hinterher eine bessere Gesprächsbasis haben. Ist das jetzt so pazifistische Rosamalerei von mir?
Nein, und selbst wenn es so wäre, würde ich erstmal jetzt unterstellen, dass Sie daran interessiert sind, dass wir eine gute Lösung bekommen und an der bin ich auch interessiert. Aber ich bin eben der Überzeugung, dass wir so eine gute Lösung nicht hinbekommen, indem wir jetzt sagen, wir sind nicht mehr in der Lage, uns zu verteidigen, sondern ein Teil dieser guten Lösung muss sein, dass wir selber stark sind und auf dieser Basis muss man mit Russland reden und natürlich signalisieren, dass man keine Eskalation mit Russland will und natürlich immer wieder sagen, dass man gemeinsame Interessen ausloten möchte mit mit Russland und russische Sicherheitsinteressen auch in seine Rechnung einbezieht. Das soll nicht gegen Russland gehen, aber es muss schon ein paar Prinzipien gelten in der internationalen Sicherheitsordnung. Dazu gehört unter anderem die Integrität von Staaten, dass man nicht einen Staat einfach überfällt, wie das Russland in der Krim und in der Ukraine gemacht hat. Und wenn Russland auf so einen Weg zurückfindet, dann glaube ich, sind alle froh, dass man dann auch einen neuen diplomatischen Anlauf nehmen kann und eben Militär wieder abbauen kann und das überflüssig machen kann. Aber das ist im Moment nicht die Situation.
Aber hat die Gegenseite nicht auch mit Prinzipien und Abmachungen gebrochen, als die NATO sich immer weiter nach Osten erweitert hat?
Das kann man so sehen, aber ich sehe es nicht so, weil eben das der Wunsch der Staaten war. Die NATO hat nicht gesagt, kommt doch alle zu uns rein, sondern die Polen, die Balten, die Rumänen, die Bulgaren haben gesagt, wir möchten in die NATO rein, weil wir uns davon versprechen, dass sie uns schützt. Und insofern war das nicht gegen Russland gerichtet, wobei ich natürlich auch verstehen kann, dass Russland nicht davon begeistert war. Das würde ich durchaus auch zugestehen. Die NATO ist gewissermaßen näher an Russland rangerückt und das kann man schon problematisch finden. Aber das war keine Entwicklung, die die NATO forciert hat, sondern die Staaten forciert haben, die Angst vor Russland hatten und sich bei der NATO gut aufgehoben fühlen. Und vielleicht sollte Russland mal darüber nachdenken, warum denn seine ganzen Nachbarn Angst vor Russland haben. Und wenn es daraus Schlüsse zieht, dann hätten wir, glaube ich, eine bessere Welt.
Wir müssen mit Russland reden, die NATO muss mit Russland reden, haben Sie jetzt mehrmals gesagt. Aber Russland ist ja gar nicht dabei am Wochenende beim Gipfel, da trifft sich nur die NATO. Wie viel können wir denn überhaupt erwarten vom Wochenende?
Es gibt jetzt klare politische Beschlüsse, die da gefällt werden. Die sind ja in den vergangenen Monaten vorbereitet worden. Und dazu gehört eben viele technische, militärtechnische Details, wie man sich jetzt neu da aufstellt. Und dass Russland da jetzt nicht mit am Tisch sitzt, ist klar. Russland ist nicht NATO-Mitglied, aber wir haben ja glücklicherweise Formate, unter anderem den NATO-Russland-Rat, der in den vergangenen Jahren etwas eingeschlafen war, der jetzt aber nächste Woche wieder tagen wird, wo man dann versuchen kann und muss, mit Russland darüber zu reden. Also dass Russland jetzt beim NATO-Gipfel nicht mit am Tisch sitzt, halte ich für nicht verwunderlich in der Situation. Es gab mal Gipfel vor ein paar Jahren, wo Russland als Gast dabei war. Das würde ich mir auch wieder wünschen, aber die Situation ist im Moment nicht so, dass das möglich wäre.
Diese militärtechnischen Details, die Sie ansprechen, die sind sicher komplex, aber können Sie das runterbrechen? Worauf läuft es hinaus?
Also im Prinzip hatte man bei Beitritt der neuen Mitgliedstaaten, also der osteuropäischen Staaten, eine Vereinbarung getroffen mit Russland, dass man keine dauerhafte und permanente Stationierung von militärischen NATO-Kräften in diesen Staaten macht. Das war sozusagen der Deal, wenn Sie so wollen, mit Russland. Und jetzt ist es so, dass die Staaten im Baltikum und insbesondere Polen sagen, dieser Deal kann nicht mehr gültig sein, weil wir den Deal aufheben müssen, weil Russland sozusagen uns bedroht und wir müssen permanente Kräfte jetzt da stationieren. Und der Kompromiss, den die NATO jetzt beschließen wird, ist, dass man sogenannte rotierende Kräfte da stationiert. Das heißt, in der NATO-Wahrnehmung bricht man damit nicht die NATO-Russland-Grundakte, sondern stationiert da Truppen, die eben rotieren. Und das ist natürlich ein bisschen ein, ja, sage ich mal, problematischer Aspekt, weil natürlich verstößt es gewissermaßen gegen den Geist der NATO-Grundakte. Also insofern rüstet die NATO auf, ja, aber sie reagiert eben auf russische Entwicklung und daran hängt dann ein ganzer Rattenschwanz an Planungen, an Übungen. Man muss solche Szenarien ja nicht nur auf dem Papier beschließen, sondern das muss dann auch umgesetzt werden und all das wird jetzt in Warschau beschlossen.
Beziehungsstatus angespannt über den NATO-Gipfel und das Verhältnis der NATO zu Russland haben wir gesprochen mit Johannes Farwig, Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Tschüss.